Ja, und also geht's los in der Big Show 531 mit Fußball, mit einem Rookie, den wir heute erstmals dabei haben. Ich lese ihn sehr gerne in der Süddeutschen Zeitung, da allerdings beschäftigt er sich in erster Linie mit dem Eishockey, aber ich war nachhaltig begeistert von seiner Expertise in der Nations League bei DAZN und die Rede ist von Christian Bernhard. Christian, schönen guten Morgen.
Hallo Jens, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und wenn wir über die Italiener heute auch ein bisschen mit Christian plaudern wollen, dann selbstverständlich auch über die Franzosen und tun dies mit none other than Alexis Menuch, L'Equipe DAZN. Guten Morgen, lieber Alexi.
Guten Morgen, die Runde.
Und um das Ganze auch einen deutschen Beigeschmack zu geben, um dem Ganzen einen deutschen Beigeschmack zu geben, natürlich wieder mit am Start Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Hallo.
So, wir wollten eigentlich mit den Italienern beginnen, aber Alexi, als ich Dienstagabend mir das Einzelspiel angeschaut habe zwischen Paris Saint-Germain und zwischen Rasenballsport Leipzig, ich bin A, mit dem Ergebnis nicht einverstanden, aber B, finde ich, ich habe Lionel Messi noch nie so traurig gesehen wie in diesem Spiel. Vielleicht war es dieses eine Spiel. Ich habe ihn A nicht gesehen, dass er überhaupt mitgespielt hat. B, er scheint mir dort überhaupt nicht glücklich zu sein. Und C, wenn ich dann sehe, Cristiano Ronaldo einen Tag später, mit welcher Freude. Bei Ronaldo, das passt einfach und bei Messi passt es überhaupt nicht. Reagiere ich da über, mein lieber Alexi?
Nein, da hast du ausnahmsweise komplett recht.
Danke, danke.
Ja. Cristiano Ronaldo ist also Ballon d'Or für dich, ja, kann schon sein.
Dass naja, so schlimm auch wieder nicht.
Ja, du, die Wahl geht zu Ende an diesem Samstag, also kurz vor dem Clásico. Und deswegen, solche Tore, die werden schon registriert überall auf der Welt, mehr als Robert Lewandowskis Treffer gestern Abend oder von Karim Benzema in Donetsk oder in der Ukraine am Dienstagabend. Und Messi, hast du recht, der wirkt blass, nicht glücklich. Er hat zwei Tore gemacht, aber ansonsten relativ kaum zu sehen halt. Aber es ist auch in der Liga so, wenn er eingesetzt wird, hat er bisher nur einen guten Moment. Das war sein 2-0 gegen Manchester City vor 3 Wochen. Aber ich habe das Gefühl, er ist in Paris noch nicht richtig angekommen. Aber die ganze Mannschaft spielt ähnlich wie eine Mannschaft. Sind halt 11 Individualisten mit einem Trainer, der entweder überfordert ist oder lustlos ist. Aber auf jeden Fall schafft er es nicht nach 10 Monaten, seit der Tuchel über sein Nachfolger war im Januar, schafft er es nicht, eine klare Struktur zu entwickeln, eine klare Spielphilosophie zu vermitteln, so dass man nicht weiß, was er wirklich will und in welchem System er wirklich spielt und ob er überhaupt ein System hat. Und das macht schon Angst, weil klar, gewinnt Paris all seine Spiele gerade, überhaupt ohne zu glänzen, aber wenn es wirklich in der K.O.-Runde losgeht im Februar und dann du hast schon im Achtelfinale eher einen hochkarätigen Gegner, dann wird auch schwer dazu bestehen und man weiß auch nicht, ob Paris Gruppensieger wird oder nicht. Wird schwer genug, bei Manchester City zu gewinnen im November. Aber es ist schwer, diese ganze Starmannschaft zu einigen, dass man sich für eine klare Spielphilosophie entscheidet, für ein klares System. Und da scheint absolut Lionel Messi verloren zu sein. Und deswegen auch vom Spielgeschehen am Dienstag hätten die Leipziger mit weniger Naivität und weniger individuelle Fehler die 3 Punkte sogar verdient gehabt.
Weißt du, wenn ich mir die Situation so angucke bei Paris, da reden wir jetzt über Pochettino und sagen, er hat es noch nicht geschafft, der Mannschaft eine Spielphilosophie zu vermitteln, was er vorher in Tottenham sehr wohl geschafft hat. Vorher war Thomas Tuchel da, dem wurden ähnliche Dinge vorgeworfen. Wir wissen auch, dass es bei Thomas Tuchel nicht daran liegt, dass er einen Plan entwickelt. Also irgendwann muss man doch mal dann an den Punkt kommen, dass man sagt, dass es bei PSG nicht funktioniert, der Mannschaft eine Spielphilosophie zu vermitteln und ein System, das greift, hat vielleicht dann doch eher nicht mit den Trainern zu tun, oder?
Ja, das große Problem in Paris ist einfach, dass die Spieler über den Verein stehen. Und solange es so bleibt, wird es schwer für Paris seine Ziele zu erreichen. Es wird schwer auch ein besseres Image auf der Welt zu haben, zu genießen. Und das versteht man einfach nicht, dass man da auch den Trainern besser schützen soll und dass man auch ihm ein Spielermaterial zur Verfügung stehen sollte, den er so erst, dass er die Zeit bekommt er auch, aber dass er die Zeit hat, auch dann seine Philosophie zu durchsetzen. Aber es ist sehr schwer in dieser Starttruppe, die eher an sich denken. Also ich meine vor allem die 3 vorne, die 3 Außerirdischen und die bis jetzt auch nicht so wirklich harmonieren, wie man es sich erwünscht hatte. Und du hast recht, bei Tuchel war es genauso, bei Unai Emery, der Einzige, der es einigermaßen geschafft hat, aber da waren noch kein Neymar, kein Mbappé, kein Messi da. Immerhin Ibrahimovic und Cavani, es war Laurent Blanc. Und auch er musste entlassen werden nach 4 Jahren und 3 Wochen, nachdem er verlängert hatte. Also solange das passiert, und ich glaube auch nicht, dass ein Guardiola oder ein anderer Trainer da mehr Ergebnisse erzielen würde, mehr eine klarere Handschrift durchsetzen würde, weil meiner Meinung nach diese Mannschaft untrainierbar ist und bleiben wird.
Dann spanne ich doch den Bogen zum möglichen Weltfußballer, Christian, den du ja die letzten Jahre bei Juventus Turin beobachtet hast. Hat man in der letzten Spielzeit zum Beispiel schon gemerkt, dass Ronaldo bei Juventus jetzt nicht mehr das zeigt, nicht mehr diese Spielfreude möglicherweise hat, weil produktiv ist er immer. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt, wie alt der Junge ist und wie produktiv er immer noch ist.
Ja, man hatte vergangene Saison schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Juve und Cristiano Ronaldo nicht mehr so ganz warm miteinander waren. Also das kam jetzt nicht plötzlich völlig unvermittelt im Sommer. Die Art und Weise, wie es kam, so kurz vor Transferschluss, hat jetzt logischerweise bei Juve nicht alle glücklich gemacht, weil Juve im Prinzip da auf dem Transfermarkt auch nicht mehr reagieren konnte. Aber wie es jetzt so lief, diese Trennung, glaube ich, kam beiden Seiten zugute. Also wenn man sieht, wie Cristiano Ronaldo, ich fand das gestern auch wirklich auffällig, wie viel er für die Mannschaft gespielt hat, wie emotional er eben auch war bei Manu, im Manu United Trikot. Und bei Juve war es halt auch, glaube ich, an der Zeit, sich davon zu emanzipieren. Leonardo Bonucci hat gestern einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat gemeint, wir haben in den letzten Jahren, da Cristiano Ronaldo da war, haben wir immer versucht, ihn gut in Szene zu setzen und ihn gut ausschauen zu lassen. Weil wir dann auch dachten, oder weil das ja auch oft der Fall war, dass er auch die Spiele für uns entscheidet. Und jetzt hat er gemeint, müssten wir wieder zu dieser Juve-Mentalität zurückkommen, dass die Mannschaft das löst, dass wir das als Kollektiv lösen. Und das zeigt eben, dass, ja, so wie es jetzt kam, Cristiano Ronaldo hat im Prinzip selbst entschieden, dass seine Zeit in Turin vorbei ist. So machen das dann eben die ganz, ganz Großen. Da gab es wenig zu diskutieren. Das war dann seine Entscheidung. Und ich glaube, bei Juve ist man jetzt auch alles andere oder gar nicht traurig darüber, denn es war ja klar, dass bei Juve auch so ein Erneuerungsprozess kommen muss. Und ich glaube, der lässt sich deutlich besser ohne so einen charismatischen und so großen Star wie Cristiano Ronaldo fahren. Und deshalb glaube ich, so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich für beide Seiten gar nicht so schlecht.
Ja, das ist gleich die Anschlussfrage. Wenn ich gleich bei dir bleiben darf, Christian, Juve ist ganz schlecht gestartet mit Massimiliano Allegri, der wieder zurückgekommen ist. Aber wenn man sich so die letzten Ergebnisse anschaut, und da waren ja auch gute Gegner dabei, gestern gewinnen sie 1-0 in St. Petersburg. Okay, ein bisschen spät gefallenes Tor, aber ist ja wurscht. Sie haben gewonnen. Ist Juve jetzt wieder so ein unangenehmer Gegner, der A in Italien und B aber dann auch in Europa echt lästig sein kann? Und wir kommen dann gleich zum großen FC Bayern München, ob wir irgendeine Mannschaft finden, die den Bayern lästig sein könnten.
Ja, also bei Juve ist im Moment wirklich maximaler Pragmatismus angesagt. Also das ist
schon wieder angesprochen. Schon wieder.
Ja, aber das hatten sie verloren eben. Also Allegri zurückgekommen, war ja 2 Jahre raus, komplett raus und hatte am Anfang ja seine Probleme. Du hast es angesprochen, katastrophaler Saisonstart nach 4 Spielen. Nur 2 Punkte, ein Riesenloch eben auf Neapel gerissen und jetzt eben sind sie in der Spur zurück, haben zuletzt 4-mal in Serie in der Liga gewonnen, alles begann mit diesem 1-0 gegen Chelsea in der Champions League und Juve hat was wiedergefunden, was eigentlich fast schon nicht mehr verknüpfbar mit Juve war, nämlich, dass die Null hinten steht. Juve hat jetzt zum 4. Mal in Serie 1-0 gewonnen. Jetzt kann man sagen, oh ja, schön wieder Juve, der 1-0-Stil. Aber ich glaube, man muss da halt eben auch die Situation betrachten. Und Allegri hatte eben von Anfang an plötzlich diese 10 Punkte Rückstand auf Neapel in der Liga. Und ich glaube, da ist es verständlich, dass da nicht unbedingt erstmal die Zeit groß ist für Experimente, sondern du musst dann schauen, dass du ja in die Spur kommst, dass du den Rückstand nicht größer werden lässt, denn Neapel hat bis jetzt einfach schlicht jedes Spiel gewonnen, 8 Spiele, 8 Siege. Und deswegen ist klarerweise das Ziel, erstmal den Rückstand nicht größer werden zu lassen und dann ihn auch Schritt für Schritt zu verkleinern. Und deshalb, ja, Allegri hat wieder auf seine alte Art zurückgegriffen. Also Juve spielt im Moment deutlich abwartender, tiefer stehender. Das kommt Bonucci und Chiellini sehr zugute. Die haben es nicht gerne, wenn sie viel Raum hinter sich zu verteidigen haben. Und das kommt den ja, sehr, sehr schnellen Männern vorne zugute. Chiesa, Cuadrado, auch Morata, der jetzt wieder zurück ist. Also dieser maximal pragmatische Stil hat Juve jetzt erstmal wieder in die Spur gebracht. Und ich bin aber sicher, dass Allegri dann auch nach und nach da schon auch wieder neue Elemente oder spielerische Elemente auch mit einbauen möchte. Aber im Moment geht es gerade in der Liga einfach darum, wieder ganz langsam näher ranzukommen.
Ja, und wenn es nicht so richtig läuft, was macht man dann? Back to basics.
Ja.
Erstmal wieder die etablieren und wenn die da sind, dann kann man wieder Schritt für Schritt neue Dinge hinzufügen.
Das hört sich, Alexi, für mich an, genau wie der Gegenentwurf zu Atalanta Bergamo, die ganz viel Spaß machen, aber dann halt auch ganz oft, oder nicht ganz oft, aber zumindest am Mittwochabend ein 2-0 in Manchester verdödeln. Also das war ein wunderbarer Auftritt zu Beginn und dann ist es immer enger geworden, am Ende verlieren sie es dann noch. Wie siehst du denn den Pragmatismus bei Juventus A und die Freude, die Atalanta Bergamo auf der anderen Seite verbreitet?
Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass Juve wieder seine Ergebnisse erzielt und jetzt wieder auf einen Aufwärtstrend ist, weil es war kein Durchbruch jetzt im Sommer mit dem Abgang von Ronaldo, dazu der Trainerwechsel. Man weiß ja nie, ob es klappt mit dem Trainer, wenn er zurückkehrt, nachdem er jahrelang da war. Und ja, wie du sagst, also spielerisch vielleicht nicht wirklich brillant, aber dafür extrem effektiv, sehr gut organisiert, taktisch nach wie vor sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob es dann ganz reicht, wenn es im K.O.-Duell losgeht oder in der K.O.-Runde losgeht, ab Februar da auch zu bestehen, wenn Gegner aus England, Bayern München wird oder sogar PSG sogar, vielleicht.
Ja, vielleicht.
Aber ja, es ist auch so, dass man auch gestern wieder gesehen hat, in St. Petersburg ist schon so ein Schlüsselspiel, nachdem du gegen überraschenderweise am zweiten Spieler gegen Chelsea gewonnen hast, musstest du irgendwie diesen Erfolg bestätigen. Du bist auch Gruppensieger vor dem Champions League, amtierender Sieger, so dass auch Juve gerade ein Zeichen setzt, ja, mit uns ist vielleicht doch noch zu rechnen, beziehungsweise schreibt uns nicht ganz ab, weil das Gerüst steht bei Juve im Großen und Ganzen und auch in der Breite ist es relativ gut besetzt, wenn nicht so viele Verletzte sind. Und mit Juve wird auf jeden Fall bis zum Achtelfinale zu rechnen sein. Und dann schauen wir mal, was die Auslosung so bringt.
Am Dienstag, Andreas, das nur um den italienischen Bogen abzuschließen. Inter gewinnt zu Hause gegen Sheriff Tiraspol und Porto schlägt den AC Mailand mit 1-0. Ich weiß nicht, ich bin beim AC Mailand ausgestiegen, nachdem Van Basten den Club verlassen hat. Ist also schon ein paar Tage her. Aber irgendwie verbindet mich doch immer noch eine große Sympathie mit dem AC Mailand. Siehst du eine Renaissance herauftreuen, wenn jetzt Neapel Juventus schon abhängen kann? Inter ist im letzten Jahr Meister geworden in Italien, aber mir wäre der AC Mailand lieber. Siehst du ein offenes Feld in Italien? Das ist meine Frage, die wir dann auch gleich an Christian weitergeben.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall ein offenes Feld in Italien. Und was jetzt den Kampf um die Meisterschaft angeht, da ist ja der AC Mailand in super Position. Die haben noch gar kein Spiel verloren. Ihr Problem ist nur, dass Napoli alles gewonnen hat bis jetzt. Sie haben noch 2 Punkte mehr. Und beim AC Mailand sehe ich auf jeden Fall einen Riesenschritt. Die sind ja jetzt in dieser Saison zum ersten Mal seit Ewigkeit, ich glaube seit 2015, wieder in der Champions League mit dabei. Den Schritt muss man ja erstmal machen. Es ist sicher ärgerlich und frustrierend, wie es in der Champions League gelaufen ist. Die ersten 2 Spiele waren ein bisschen unglücklich. Das jetzt in Porto war halt schon eine Enttäuschung. Man muss aber mit einbeziehen, dass bei denen 5 Stammkräfte fehlen. Und zwar wirklich auch entscheidende Spieler. Und dann kommt ein Ibrahimovic zurück, ein Olivier Giroud kommt zurück. Die sind beide nicht mehr ganz jung. Die kommen beide aus Verletzungen, sind noch nicht in absoluter Topform. Also es ist jetzt schon eine schwierige Gesamtsituation für Milan gewesen vor diesem Auswärtsspiel in Porto. Trotzdem unterm Strich natürlich eine Enttäuschung, dass sie da doch so ziemlich sang- und klanglos verlieren. Aber insgesamt in der Liga sehe ich die auf einem sehr guten Weg und das Rennen um die Meisterschaft ist da offen und da haben die eine gute Chance mitzureden und da ist einiges an Qualitäten der Mannschaft und was man so ein bisschen unterschätzt und Christian kann da sicher ein bisschen mehr noch dazu sagen. Klar, da ist Ibrahimovic und Giroud, die sind alt, aber Milan hat vor allen Dingen einen sehr guten Kern von noch ziemlich jungen Spielern, die daraus wirklich eine spielstarke Truppe gemacht haben, an guten Tagen. Wie gesagt, wenn dann halt ein Brian Diaz und ein Theo Hernandez wegen Covid fehlen und noch zwei, drei andere dann wegfallen, dann wird's halt irgendwann auch mal dünn. Ja? Also so tief sind sie noch nicht besetzt, aber insgesamt ist es ein gut aufgestelltes Team in Hinsicht auf die Zukunft, glaube ich.
Christian?
Ja, da kann ich Andreas nur vollkommen recht geben. Dir, Jens, kann ich auch nur raten, schau gerne wieder mal bei Milan rein, weil da hat sich wirklich sehr viel getan, gerade die letzten Jahre. Also das, was Andreas ja angesprochen hat, das ist ein Stamm von sehr jungen Spielern, die jetzt schon große Entwicklungsschritte gemacht haben, aber die noch viel Potenzial nach oben haben. Also wenn man sich, da kann man die Stammelf durchgehen, das fängt hinten an, eben Theo Hernandez auf links, Calabria auf rechts, Tomori im Zentrum, der jetzt ja auch zum englischen National von Southgate wieder einberufen wurde. Frank Kessier, Bennacer, Tonali, das komplette zentrale Mittelfeld ist von Anfang 20 bis Mitte 20 oder 24. Dann noch Brahim Diaz, Leao, der junge Portugiese. Also das sind Spieler, die haben unter Pioli in den letzten zwei Jahren wirklich, ja, da hat Pioli ein starkes Fundament gelegt. Die Spieler haben da schon große Entwicklungen gemacht und ich bin mir sicher, dass die noch lange nicht am Ende sind. Also Milan ist wirklich zusammen mit Atalanta auch, ich würde sagen, die europäischste Mannschaft, italienische Mannschaft, also was Intensität angeht, ist das wirklich, ich glaube, für Milan ist dieses Champions League-Jahr jetzt einfach extrem wichtig, weil eben sie waren so lange nicht dabei. Viele Spieler sind relativ jung. Für viele ist es die erste Champions League-Erfahrung. Das darf man logisch auch nicht. Das ist eine andere Bühne. Aber ich bin mir sicher, dass sie daraus jetzt sehr, sehr, sehr viel rausziehen werden und das in den nächsten Jahren ja noch weiter nach oben geht. Und ja, zu den Spielen, ihr habt das ja angesprochen, also das in Porto, das war jetzt wirklich nicht gut, da haben sie auch verdient verloren, auch wenn das ja Gegentor schon ein bisschen strittig war. Also Felix Brüch hat nicht die beste Presse in Italien bekommen, denn da gab es ja doch diesen Kontakt am Strafraum Grenze vor dem entscheidenden Tor, der zumindest diskussionswürdig war. Aber abgesehen davon, die Niederlage war verdient, keine Frage. Aber was sie zum Beispiel gerade am zweiten Spieltag zu Hause gegen Atletico gemacht haben, also bis zur gelb-roten Karte von Kessié hatten sie die eine halbe Stunde aber richtig im Griff. Und von dem her ist mit Milan auf jeden Fall auf lange, mittlere Zeit, auch auf lange Zeit zu rechnen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Vielleicht ein Satz noch zu Atalanta. Also ich fand, das war ein überragendes Fußballspiel gestern. Oh ja. Das war wirklich großartig. Und das zeigt eben auch, das meinte ich eben mit europäischer Mannschaft, Atalanta ist einfach, Atalanta fährt, egal wohin die mittlerweile nach Europa, wohin die fahren, in die größten Stadien, die wissen, dass sie mit ihrem Stil jeden vor Probleme stellen können. Und man darf bei Atalanta, soll keine Ausrede sein, aber auch nicht vergessen, da haben gestern auch vier oder fünf Stammspieler verletzt gefehlt. Robin ja. Gosens, Pessina, Jim City, dann fiel Toloi, der Kapitän, fiel noch auf. Also logisch ist dann irgendwann bei Atalanta auch die Breite dann vielleicht nicht mehr so da, wie jetzt eben bei Manchester United, wo dann einfach von der Bank Pogba und Jadon Sancho reinkommen und Cavani. Aber die Art und Weise, wie sie wieder vorgegangen sind, auch trotz dieser personellen Probleme, war wirklich wieder ja, großartig. Am Ende waren es dann ja ein bisschen individuelle Fehler auch. Sicher der Kräfteverschleiß war auch groß. Aber Atalanta ist wirklich mittlerweile, hat auch diese Selbstüberzeugung, ganz egal, gegen wen die in Europa antreten, die wissen mit unserem Stil, wir machen denen sehr, sehr unangenehm, das wird ein unangenehmes Spiel für den Gegner und deshalb wird mit Atalanta in dieser Gruppenphase auch noch absolut zu rechnen sein.
War es nicht Guardiola, der gesagt hat, gegen Atalanta zu spielen, ist wie ein Besuch beim Zahnarzt?
Genau.
Und das war es für Man United ja in der ersten Halbzeit tatsächlich auch. Und Christian hat es ja jetzt eben schon angedeutet, würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass es dann am Ende, wo Man United schafft mit viel Power, viel Druck aufzubauen dann, da ist ihnen halt wirklich auf die Füße gefallen, dass in der hintersten Linie also wirklich vier, fünf Leute gefehlt haben, die normalerweise da Stammkräfte sind. Da bist du dann irgendwann an dem Punkt, wo es schwierig ist, sowas dann noch zu kompensieren. Ich glaube, dass mit ihrer Stammdefensivbesetzung hätten sie es vielleicht über die Zeit gebracht gegen Man United. Aber so war es halt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Trotzdem, das ist jetzt auch schon angeklungen, super Fußballspiel und Atalanta hat da eigentlich den größeren Anteil dran gehabt über weite Strecken.
Ja, und das war ja auch zum Beispiel, sie hatten ja auch beim 2-1 diese zwei Riesenchancen auf 3-1 zu stellen, ja, ja. Von Zapata und Malinowski. Klar kann man auch sagen, Musso, der Torhüter, hat auch überragend gehalten. Also Man United hätte logischerweise auch früher schon seine Tore machen können. Aber richtig, was du sagst, also hinten war dann wirklich plötzlich, es waren alle Stammkräfte, waren nicht mehr da. Toloi war ja schon verletzt, Jim City auch, Derun, der Mittelfeldspieler, musste schon als Innenverteidiger aushelfen. Und dann muss ja auch noch Demiral in der Halbzeit ausgewechselt werden, der Torschütze auch. Also die waren da wirklich hinten mit einer Kette unterwegs, die es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. Und das ja in Old Trafford gegen diesen Druck von Man United war dann gestern zu viel. Aber wie gesagt, Atalanta hat wirklich dieses europäische Element, diese intensive, mannorientierte, mutige Spielweise. Die haben sich sowas von etabliert und ich bin mir sicher, die werden wir auch noch länger gerade auf der europäischen Bühne zu sehen bekommen.
Apropos überragend gehalten, nach einer kurzen Pause wird uns Alexi Menüsch erklären, wie Manuel Neuer gestern zumindest den zweiten Ball gerade noch rausgefischt hat in Lissabon.